Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute kriegt ihr so viele Tipps, wie ihr eure Kinder richtig reich machen könnt. Ich habe nämlich heute Giovanna Klaschinski bei mir. Sie ist Finanz- und Karrierecoach für Frauen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen, vor allem schon für unsere Kinder, dass man bei manchen Sachen vielleicht doch nicht das machen sollte, was die Oma vielleicht vorschlägt und wie Geld wachsen kann, vor allem wenn man früh anfängt. Und das ist ja das richtig Coole. Und da freue ich mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
So ganz grundsätzlich, wenn ich mich erinnere, meine Großmutter, die hat noch bei der Sparkasse PS-Sparlose gekauft, immer und hat sich immer gefreut, dann am Ende des Jahres, was bringen die Lose und dann, keine Ahnung, ein Teil davon wurde dann immer quasi bei der Enkelin aufs Konto gemacht. Meine Eltern haben auch noch ganz konservativ gespart, die haben nichts für mich angelegt oder so, Aktien war denen sowieso gar kein Thema oder das war einfach für die so nichts. Also da von meiner Familie kann ich nicht viel weitergeben, was so bei mir gemacht wurde. Was sind so die klassischen Sachen, wo meistens Familien anfangen zu sparen für die Kinder? Was sind die Klassiker?
Ja, also ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja schon ein super, super wichtiges Thema, weil am langen Ende macht man ja immer so das, was man vielleicht auch selber erlebt hat. Also man würde wahrscheinlich im Zweifel immer für seine Kinder das machen, was auch für einen selber gemacht wurde, als man selber Kind war. Und ich glaube, wenn man da mal logisch drüber nachdenkt, merkt man da schon selber, das kann ja nicht, ich sag nicht, das ist schlecht, also alles, was man macht, ist immer erstmal gut, aber es kann wahrscheinlich nicht individuell am besten sein, weil wenn wir uns überlegen, wann waren wir Kinder, wann werden wir Mamas, dann liegen da ja mal gut und gerne 20, 30, vielleicht auch 40 Jahre zwischen. Und in diesen Zeiten ändern sich ja Dinge. Ne? Also das, was ich jetzt heute vielleicht den jetzt werdenden Mamis empfehlen würde, war sicherlich auch richtig, dass das vor 30 Jahren so noch nicht empfohlen wurde und ist auch sicherlich richtig, dass das in 30 Jahren nicht noch empfohlen wurde, weil die Welt sich einfach verändert. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die viele Menschen haben. Also, dass sie einfach das machen, was halt immer gemacht wurde und dabei halt vergessen, dass man vielleicht mal individuell schaut, hey, wie ist denn meine Situation, wie ist denn die Situation meines Kindes, was ist mir überhaupt wichtig? Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich dann halt immer ansetze. Und nichtsdestotrotz sage ich auch immer, hey, bevor ihr gar nichts macht, macht ruhig das Sparbuch, weil auch das hilft ja. Ne? Also auch da, das hilft, aber es gibt auf jeden Fall in der heutigen Zeit bessere Möglichkeiten, als das Geld nur auf ein Sparbuch zu packen oder in eine Spardose zu tun.
Ja, das stimmt. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich glaube, den kann ich nicht mehr wieder gut machen, beziehungsweise vielleicht kannst du mir gleich was dazu sagen. Ich habe mehrere Patenkinder und für eins habe ich direkt nach der Geburt tatsächlich immer 15 Euro bei der Sparkasse gespart und das geht immer noch für den Führerschein, habe ich damals gedacht. Ich habe gar keine Ahnung, ob die überhaupt noch einen macht oder ob der von diesem Geld überhaupt finanzierbar ist. Aber könnte ich das jetzt noch stoppen und das nochmal irgendwie besser anlegen oder soll ich das durchziehen, bis die 18 ist?
Also es ist natürlich immer schwer, pauschal zu sagen, hey, ne, veränder das so und so. Ich mache das tatsächlich immer so, wenn solche Situationen auch sind, wenn schon vielleicht auch schon was für eigene Kinder, für Patenkinder, für Enkelkinder gemacht wurden, ich schaue mir das erstmal an. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, und das ist aus meiner Sicht was oftmals beim Thema Kindersparen vernachlässigt wird, ist erstmal überhaupt zu fragen, die Person, die für das Kind sparen will, was ist denn überhaupt dein Ziel? Ne? Und wenn du jetzt sagst, hey, das Ziel war halt eben mal für einen Führerschein zu sparen, dann habe ich ja relativ gute Komponenten. Also ich kann mir raussuchen, okay, was kostet so ein Führerscheinstand jetzt? Ich habe einen ungefähren Zeitraum, ne, wenn das Kind vielleicht so mit ungefähr 18 das machen will. Und dann kann ich mir anschauen, was wurde getan. Und dann kann ich ja relativ schnell sagen, hey, du bist auf einem guten Weg. Oder man kann da vielleicht auch noch das ein oder andere optimieren. Und ich sage immer, es ist nie zu spät, was zu optimieren. Und selbst wenn du schon 10 Jahre in die Sparform gespart hast, bleiben ja noch 8. Ne? Also das ist ja immer noch ein guter Zeitpunkt. Wir können die Vergangenheit nicht mehr rückgängig machen. Aber wir können ja auf jeden Fall schauen, dass wir ab heute einfach die vielleicht individuell besseren Lösungen oder passenderen Lösungen finden. Und da ist mir auch eine Sache wichtig, weil ich erlebe das oftmals, dass dann vielleicht auch andere Dinge schlecht gemacht werden. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, jede Sparform von Sparbuch über Investmentsparen, über Bausparen, über Edelmetalle, also alles, was es so gibt, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Und alles ist für bestimmte Zielgruppen gut, aber eben auch nicht gut, ne? Weil es kommt halt eben darauf an, was ist mein Ziel. Und jetzt als Beispiel, wenn mir jemand sagt, hey, ich spare für einen Führerschein, dann ist halt diese eine Sparform vielleicht deutlich besser als eine andere. Mhm. Was nicht heißt, die andere ist schlecht, aber sie passt halt nicht zu dir.
Und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ganz gut. Ich glaube, viele, also nehmen wir jetzt mal Patentanten oder vielleicht auch Eltern, wollen erstmal was sparen, aber haben noch kein Ziel. Also zum Beispiel überlegen nicht, wenn das Kind vielleicht ins Ausland mal gehen will oder im Ausland studieren will oder für die erste Wohnung, was auch immer, Ausbildung und so weiter. Also haben sie sich noch keine Gedanken gemacht, bis wann soll das gehen und wie viel soll das eigentlich bringen. Das heißt, diese Gedanken, diese beiden Punkte sind schon super wichtig, wenn man überhaupt anfängt zu sparen, oder? Besser als ins Blaue hinein?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch eine ganz entscheidende Sache sehr, sehr wichtig. Und also ich spreche ja tendenziell sehr oft mit Eltern, mit werdenden Müttern, mit werdenden Vätern oder vielleicht ist das Kind auch schon da. Und ich spreche vor allem mit denen immer darüber, hey, wie soll denn dieses Sparen fürs Kind aussehen? Also was wünscht ihr euch, wenn ihr es euch jetzt backen könntet? Und es ist halt ganz oft so, dass die Eltern sagen, na ja, wir haben vielleicht jetzt eine bestimmte Vorstellung oder auch im Gespräch mit mir, dass ich dann mal so Horizonte aufmache, hey, was gibt's überhaupt für Wege? Und dass die Eltern dann schon sagen, na ja, also im besten Fall wäre es ja schon so, dass wenn jetzt Oma und Opa oder auch Patentanten was dazu tun, dass wir eigentlich alle an einem Strang ziehen und halt nicht jeder so sein Ding macht. Und das ist zum Beispiel auch was ich dann immer versuche mitzugeben, dass man einfach da mal offen ins Gespräch geht mit den Großeltern, mit den Patentanten. Ich bin da auch immer total offen, also ich jetzt in meiner Situation bin da auch immer total offen zu sagen, ey, im Zweifel setzen wir uns alle an einen Tisch, ne, und machen uns einen schönen Kaffee und wir sprechen einfach mal drüber, weil ich glaube, eigentlich will ja jeder das Beste fürs Kind. Es kann aber manchmal dann auch nicht das Beste sein, wenn ne, die Oma macht einen Sparvertrag und die Patentante und die Eltern auch und dann ist irgendwo so ein bisschen, besser wäre halt so eine Bündelung, aber da müssen natürlich auch alle wissen, hey, was ist überhaupt das Ziel dahinter, sonst ist es vielleicht auch schwierig, das verstehe ich auch und das ist auch sowas, wo ich dann immer sage, hey, lasst uns doch einfach mal gucken, dass wir diese Option einfach mal vorstellen und dann kann ja immer noch jeder sagen, hey, ich möchte das nicht, ich möchte das vielleicht individuell machen, ist auch in Ordnung. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, meistens ist es so, dass alle sagen, hey, das macht total Sinn. Ne? Lass uns das genauso machen. Und dann, was du sagst, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, weil ganz, ganz viele werdende Eltern oder frisch gebackene Eltern, die kennen gar nicht alle Möglichkeiten. Ne? Also die haben dann auch erstmal im Kopf ja irgendwie was zur Seite tun. Es kommt Kindergeld, es kommen irgendwie vielleicht auch gewisse staatliche Förderungen. Welche sind das überhaupt? Aber die sind total überfordert. Und das ist zum Beispiel auch bei mir dann immer so, dass ich einfach immer sage, passt auf. Also klar, ich frage erstmal relativ offen, was ist euch wichtig? Aber wenn da vielleicht auch noch nicht so viel kommt, dann gebe ich mal so Möglichkeiten. Also dass ich einfach sage, als Beispiel, soll es für den 18. Geburtstag sein? Wir kennen alle die aktuelle Situation in der Rentenversicherung, ne, in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist für uns schon ein Thema, ne, also jetzt für uns arbeitende Gesellschaft, sage ich jetzt einfach mal. Aber für unsere Kinder ist es noch ein viel größeres Thema. Ne? Also wir haben es alle gehört, auch von unserem aktuellen Bundeskanzler. Es hat keine Zukunft, das aktuelle System, das ist so. Da wird auch was für getan. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir privat vorsorgen. Und vor allen Dingen unsere Kinder werden in einer Generation aufwachsen, für die das massiv erforderlich sein wird, weil wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit sein werden in der gesetzlichen Versorgung. Das heißt, auch das könnte ja ein Thema sein, dass ich halt als Eltern sage, obwohl das noch total weit weg ist, hey, aber ich weiß, mein Kind wird eine Herausforderung bekommen und ich will jetzt schon Grundstein legen. Das haben viele Eltern gar nicht auf dem Schirm. Das Thema Gesundheit haben viele Eltern gar nicht auf dem Schirm. Ich kann dafür sorgen, ab Geburt bzw. kurz danach, dass ich den Gesundheitszustand meines Kindes sichere. Ne? Und wann kommen so Sachen? Ne? Also klar, du kannst dich auch als Kind, ne, kann mal was passieren, kannst vom Klettergerüst fallen oder wie auch immer. Das ist aber alles ja nicht so schlimm. Aber tendenziell in der Pubertät oder so, da können sich vielleicht mal Allergien entwickeln, Unverträglichkeiten entwickeln. Das steht irgendwann alles in deiner Akte. Und dann hast du vielleicht, wenn du später mal als Azubi oder was auch immer eine Absicherung brauchst, hast du ein Problem. Und du kannst als Eltern, kannst du für ein Baby Gesundheitszustände sichern, dass einfach dein Kind selber dann mit 18 sagen kann, hey, Mama hat mir das mal irgendwann gesichert und jetzt kann ich eine Absicherung abschließen. Eine Berufsunfähigkeitsabsicherung, eine Krankenversicherung oder was auch immer.
Quasi mit einer weißen Weste dann, oder was?
Mit einer weißen Weste, genau. Also das ist einfach, wie gesagt, wie so eine, also ne, ist jetzt mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die bieten sowas an, das ist aber auch am Markt sehr gängig. Auch das ist ein Thema.
Oh, noch nie gehört.
Genau, also wissen viele nicht. Ne? Und das versuche ich dann immer in so Gesprächen, dass ich einfach sage, guck mal, es gibt die Möglichkeit. Könnt ihr jetzt stundenlang weiterreden. Ne? Mhm. Eigentum, ist das ein Thema? Gibt es das in der Familie? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja erstmal eine Übersicht, ne? Dann habe ich erstmal irgendwie so ein Status quo, okay, wo stehen die? Und dann kann ich im nächsten Termin ja einfach mal sagen, ey, du hast mir das und das erzählt und das ist jetzt einfach erstmal meine Sicht, aber das könnte jetzt eine Möglichkeit sein zu tun. Und jetzt nur mal als Beispiel, man hat vielleicht 100 Euro im Monat zur Verfügung, die Eltern geben 50, die Oma 25 und die Patentante auch nochmal 25, dann heißt das ja auch nicht, ich mache jetzt 100 Euro sparen für den Führerschein, sondern dann kann ich es ja auch aufteilen, weil das hattest du gerade auch schon gesagt, es kann sich ja auch immer mal was verändern. Mhm. Ne? Also es macht schon auch Sinn, da irgendwie gewisse Optionen zu beachten oder halt zu sagen, hey, so ein Stück weit Flexibilität will ich mir schon auch beibehalten. Vor allem auch irgendwann ist das Kind auch alt genug, vielleicht auch selber zu entscheiden. Ne? Also wie du sagst, was ist denn, wenn mit 15 auf einmal ein Stipendium klingelt, ne? Mhm. Und man kann irgendwie nach dem Abi fürs Studium ins Ausland gehen. Das hat man wahrscheinlich mit 2 Jahren, wenn das Kind 2 Jahre ist, noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ne? Und da glaube ich halt einfach immer wieder, auch genauso wie, also ne, wenn ich jetzt auch mit meinen Kundinnen oder mit meinen Kunden jedes Jahr einen Termin mache, mache ich das natürlich auch mit den Eltern und frage, hey, hat sich irgendwas verändert bei eurem Kind oder bei eurer Ausrichtung oder wie auch immer? Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, ne? Dass man da immer wieder quasi drüber schaut und einfach guckt, okay, passt das denn noch so, wie wir das mal vor einem Jahr besprochen haben?
Das heißt, die Sachen sind meistens auch nochmal individualisierbar und anpassbar?
Auf jeden Fall. Hm. Also es gibt ja immer, also auch da wieder, es kommt natürlich immer ganz darauf an, was mache ich. Aber auch da wieder, ich kann jetzt ja nur für mich persönlich sprechen, ich finde gerade beim Thema Kindersparen ist Flexibilität fast das Wichtigste. Ne, weil Zeit hast du eh. Zeit ist immer dein größter Freund. Je länger du sparst, desto besser ist das, ne, weil du einfach Zinseszinseffekte hast und so weiter. Aber der springende Punkt ist eben halt meistens dann, dass vielleicht sich irgendwann mal Umstände verändern. Oder wenn das Kind 18 ist, dann möchte es weiter sparen, kann aber vielleicht gar nicht den gleichen Betrag sparen, den die Eltern vorher immer gespart haben. Möchte aber trotzdem vielleicht zumindest ein bisschen weiter sparen. Und wenn man dann natürlich ein sehr festgefahrenes Produkt hat, ich kenne das auch aus so alten Sparverträgen, wo dann irgendwie 100 Euro vereinbart wurde und man kann eigentlich gar nicht so richtig dran rütteln, man kann nur auflösen, was total blöd wäre, weil die Produkte grundsätzlich gut sind, dann ist das immer so ein bisschen blöd. Und deswegen versuche ich da einfach immer, also nochmal, solche Produkte machen teilweise total Sinn, aber dann vielleicht mit einem bisschen niedrigeren Beitrag und dann lieber nochmal andere Sachen mit reinnehmen, wo man einfach auch ein bisschen mehr Flexibilität hat und dann auch mal vielleicht was aussetzen kann oder vielleicht den Betrag mal runtersetzen kann oder auch hoch, ne? Auch das ist ja eine Möglichkeit.
Gibt es denn so, weiß ich nicht, 2, 3 Sachen, wo du sagst, sollte man machen? Auf jeden Fall ist für jede Familie gut.
Ja, also ich sage jetzt mal so ein Stück weit aus eigener Erfahrung, weil ich hatte tatsächlich das Thema, ich habe sehr viel Sport gemacht, habe jetzt nichts Schlimmes gesundheitlich, aber das, was man halt so hat, bisschen was am Rücken, bisschen was an den Gelenken. Und ich hatte wirklich jetzt die Herausforderung mit dem Thema Krankenversicherung, mit dem Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung. Deswegen ist das wirklich so ein Herzensthema, was ich auch immer wieder ganz, ganz offen und transparent sage, weil erstens sehr, sehr günstig. Also da bist du wirklich mit sehr, sehr wenig monatlichem Einsatz sicherst du diesen Gesundheitszustand des Kindes. Das ist für mich Gold wert. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Das würde ich immer mit reinnehmen, wenn es halt geht. Und dann, also ist es eben, wie gesagt, natürlich immer individuell. Aber wenn ich es jetzt so ein Stück weit pauschalisieren wollen würde, ist es eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, Thema Altersvorsorge so früh wie möglich mit auf dem Schirm haben und eben diese Flexibilität. Also das wären wahrscheinlich dann so die 3 Sachen, wo ich sagen würde, wenn es jetzt vom monatlichen Sparbetrag machbar ist, gerne die 3. Genau.
Sag nochmal zu diesem Gesundheit, das finde ich irgendwie interessant und auch ungewöhnlich, weil ich habe das wirklich noch nie gehört. Gesundheitszustand sichern. Mhm. Ab wann ist es gut? Also so, wenn noch nichts in der Akte steht, also noch nichts Schlimmes passiert ist, in Anführungszeichen, oder chronisches oder wie auch immer. Und wie teuer ist das?
Mhm. Also genau, also ich kann ja jetzt mal erzählen, wie es ist mit dem Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten. Da ist es tatsächlich so, ich sage jetzt mal die günstigste Option und aus meiner Sicht auch die beste für so ein kleines Kind, ist einfach einen sogenannten Krankenhauszusatztarif abzuschließen für das Kind. Das heißt, im Falle eines Krankenhausaufenthaltes würde das Kind eben im Krankenhaus eine privatärztliche Behandlung bekommen. Das kostet, ich sage jetzt mal, zwischen 6 und 7 Euro monatlich. Und innerhalb dieses Tarifes ist eben diese Gesundheitsoption mit drin. Das bedeutet, grundsätzlich schließt du eine Krankenhauszusatzversicherung ab. Das ist deine Versicherung, die du hast. Aber innerhalb dieses Tarifes ist diese Option mit drin, die eben besagt, du darfst zu einem späteren Zeitpunkt in jegliche andere Krankenversicherung wechseln. Zum Beispiel Krankenzusatzversicherung im Bereich Zahn, ambulante Zusatzversicherung für Osteopathie oder was auch immer, Brille, was auch immer. Ne? Also das ist eben diese Möglichkeit. Und wie gesagt, das sind bei uns jetzt, ne, in unserer Konstellation sind das 6-7 Euro im Monat. Und eben, wenn was passieren sollte, ne, dann ist eben auch im Krankenhaus eine gute Versorgung garantiert. Auch immer natürlich bis zu einem gewissen Alter, dass auch die Mama oder der Papa mit ins Krankenhaus kommen, dass die auch dort schlafen können und so weiter. Also das ist schon eine gute Sache. Das ist jetzt einmal im Krankenversicherungsbereich. Und im Bereich für sowas wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, da kannst du das quasi auch als Zusatzbaustein in vorhandene Tarife, die dann Sinn machen, mit reinnehmen. Da ist es auch meistens so ein Aufwand zwischen, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, aber irgendwas zwischen 5 und 10 Euro maximal. Mhm. Ja. Genau, und genau das hattest du ja auch noch gefragt. Gut ist, wenn noch nichts in der Akte steht, ne, weil dann geht es einfach durch, dann gibt es keine Risikozuschläge und wie auch immer. Deswegen bespreche ich das immer mit meinen Kunden. Also du kannst es frühestens nach der U4-Untersuchung machen. Mhm. Ne, also wenn das Kind so, ich sag jetzt mal, zwischen 2 und 4 Monate alt ist, ich setze mir da immer einen Reminder, ne, und spreche die dann nochmal an, sag, schickt mir mal euer U-Heft drüber, ich schaue mal drüber. Und im besten Fall machst du es sofort dann und dann hast du es erstmal gesichert.
Mhm. Dann auch nochmal zum Thema Langfristigkeit. Also, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wann habe ich mich zum Beispiel für so BU und so überhaupt thematisch interessiert. Ich glaube, da war ich gerade vom Volontariat, vor dem ersten Job, irgendwie sowas nach dem Studium, irgendwie so dazwischen, also als das erste Geld so ein bisschen kam. Ich würde mal sagen, mit 27, 28 habe ich mich drum gekümmert. Das war aber trotzdem noch gut, da konnte ich noch einige Sachen, also fand ich in Ordnung. Wenn man aber natürlich schon viel früher anfängt, ist das ja eine Menge. Also hätten wir 30 oder 35 Jahre vorher angefangen, diese Zeit, die ist richtig. Ich habe letztens sogar noch mal gelesen, Mist, den wollte ich dir hier zu unserem Termin mitbringen. Ich habe es gelesen, ich glaube, in der Brigitte stand es. Wenn man nach der Geburt irgendwie eine kleine Menge spart, dann ist das Kind, keine Ahnung, mit 20 Millionär oder sowas stand das. Also sowas ist theoretisch möglich, oder ja, ist völliger Quatsch?
Ja, das ist möglich. Das ist wirklich lustig, weil genau diese Rechnung mache ich sowohl mit werdenden Eltern, aber auch mit jungen Frauen, weil wir unterschätzen das total. Also gerade auch so, also wenn ich jetzt auch mal darüber spreche, hey, du fängst jetzt zum Beispiel eine Ausbildung an und natürlich, also das ist mir auch bewusst, du hast ein Azubi-Gehalt, vielleicht bist du schon ausgezogen. Also natürlich hat man nicht 100, 200, 300 ja. Euro übrig, um zu sparen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ich habe ja erstmal Kosten, das ist mir alles klar. Aber ich sage immer, pass auf, du kannst Sparverträge im langfristigen oder auch im mittelfristigen Bereich, die allermeisten gehen ab 25 Euro los. Und man glaubt überhaupt nicht, was das für einen Effekt hat, weil wir denken immer, okay, 25 Euro im Monat, das sind aufs Jahr gerechnet 300 Euro. Mhm. Ja, mein Gott, dann fange ich 2, 3, 4 Jahre später an, das hole ich schon wieder auf, weil dann spare ich ja direkt 50 Euro als Beispiel. Aber macht euch mal wirklich den Gefallen, also könnt ihr einfach googeln, Zinsen berechnen, Zinsrechner oder wie auch immer, gebt ihr einfach bei Google ein und das ist auch egal, welchen ihr nehmt und da kann man mal so eine Hochrechnung machen. Und ich falle, also ich weiß das ja, ne? Ich bin seit über 13 Jahren in der Finanzbranche, also ich habe das gelernt, ich weiß, was Zinseszins für einen Effekt hat, ich weiß, was Zeit für einen Effekt hat. Zeit ist unser größter Freund im Bereich Finanzen, das ist so. Aber jedes Mal bin ich wieder überrascht, wenn ich da diese Zahlen eingebe, das ist Wahnsinn und das ist so. Also die Botschaft ist immer, fang so früh es geht an, selbst wenn es nur 25 Euro sind, aber mach das, das hat nach hinten raus einen solch enormen Effekt, weil diese 300 Euro, die verzinsen sich ja im Zweifel auf 67 Jahre mit. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist halt dieser krasse Effekt. Und das ist wirklich, selbst wenn du nur 2 oder 3 Jahre später ausmachst, diesen Gewinn, den du dadurch weniger machst, den holst du nicht wieder auf. Mhm. Das geht gar nicht.
Jetzt erinnere ich mich auch, in dem Artikel stand, wenn man quasi nach der Geburt anfängt, ist das Kind im Renteneintritt Millionär oder hat es 1 Million oder so.
Ja.
Das ist krass.
Ja, ja. Und das ist wirklich, also wie gesagt, das ist wirklich auch das, was ich immer wieder versuche mitzugeben. Und nochmal, immer natürlich individuell, immer schauen, wenn ich das Geld nicht habe, dann ist es halt eben so. Aber ich versuche es immer greifbar zu machen und sage, ey, 25 Euro im Monat, was geben wir denn auch manchmal unnötigerweise aus? Ja. Ne? Wie oft geht man vielleicht dann doch mal zum Bäcker und holt sich ein Brötchen? Also so ein belegtes Brötchen, was mittlerweile ja irgendwie 5 Euro kostet oder was? Ne? Und einfach mal zu sagen, komm, ne? ich kaufe mir das unfertige Brötchen, ich kaufe mir den Käse im Supermarkt. Supermarkt und lege es mir selber. Wahrscheinlich, wenn man sich da mal so ein bisschen hinterfragt und mal so ein bisschen guckt, diese 25 Euro, die macht man irgendwie locker. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein Wahnsinnseffekt nach hinten raus. Und vor allen Dingen, gerade wenn du auch vielleicht noch nicht so viel Geld zur Verfügung hast oder auch bei einem Kind, wenn du so sagst, ach, ne, ich muss jetzt auch erstmal gucken. Das sind tatsächlich für mich oder auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, mit meinen Kunden, das sind die größten Erfolgserlebnisse. Wenn ich mit solchen Menschen darüber spreche, die nicht 300, 400 Euro sparen, sondern die wirklich 25 oder 50 Euro sparen, die dann aber sehen, was das für einen Effekt hat nach 3, 4, 5 Jahren, die sehen, was daraus entsteht, die sehen, was da für eine Zinsentwicklung ist. Und da sprechen wir ja jetzt noch nicht mal darüber, dass man auch mal guckt, wo kann ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zinsen haben, sondern da sprechen wir von mir aus auch über relativ konservative Anlagen, weil ist ja erstmal egal. Mhm. Ne, wenn ich dann noch darüber spreche, okay, ich habe ja jetzt irgendwie theoretisch 60 Jahre Zeit, 67 Jahre Zeit, dann habe ich ja auch total viele Möglichkeiten, ne? Weil je länger ich Zeit habe, ne, desto chancenorientierter kann ich auch anlegen. Ne, es wird das Risiko ja viel geringer. Wenn ich jetzt natürlich nur 5 Jahre Zeit habe, dann muss ich ein bisschen gucken. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
Du bist ja auch Expertin für Female Finance. Also du konzentrierst dich sehr auf Frauen. Warum musst du dich auf uns konzentrieren? Was haben wir noch nicht verstanden?
Ja, also es ist eigentlich ganz witzig, weil immer, wenn ich dann mit Frauen spreche und sie sich dann, also es ist auch das, ne, es ist natürlich nicht pauschal, aber wenn ich so grob drüber schaue, dann ist es wirklich oftmals so, dass gerade auch junge Frauen sagen, ach, ich kenne mich nicht so aus und ich traue mich nicht und ich verstehe das vielleicht auch noch nicht so richtig und ich weiß irgendwie nicht, fühle mich damit nicht so wohl. So, gerade auch im Bereich Investment. Ne, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich mit diesem Bereich noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Man hat vielleicht noch nicht so richtig, vielleicht auch einfach nicht so das Interesse dafür. Man versteht das nicht richtig. Das ist dann vielleicht auch erstmal nicht so gut. Aber wenn, ich sage dann immer, passt auf, komm, wir schauen uns das mal an und du darfst jede Frage stellen, also keine Frage ist dumm, auch da sage ich dann wieder, ey, ich bin seit über 10 Jahren in der Finanzbranche, ich mache jeden Tag nichts anderes, ist ja logisch, dass das für mich alles selbstverständlich ist, aber du bist ein Neuling, stell mir jede Frage, es gibt keine dummen Fragen, ich versuche mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ich glaube, es hilft auch, ja, dass ich selber eine Frau bin, dass ich selber Anfang 30 bin, also dass man da auch nicht das Gefühl hat, irgendwie, gar nicht böse gemeint, ne, aber so von oben herab oder dass man nicht so richtig weiß, ich traue mich nicht, eine Frage zu stellen, sondern ich sage immer, ey, es gibt keine dummen Fragen. Frag bitte alles bis zu dem Punkt, wo du es halt verstehen willst. Und wenn dann eben mal der Stein ins Rollen gekommen ist und die Frauen eben vor allen Dingen sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, und das ist wirklich krass, sind Frauen, und dazu gibt es auch Studien, die besseren Investorinnen als Männer, weil einfach statistisch auch bewiesen ist, dass man dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr sich reinliest oder dass man vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr nachfragt, dass man einfach ein bisschen intensiver schaut und Männer tendenziell auch da, bin kein Freund von pauschalen Aussagen, aber wie gesagt, das ist schon auch so, dass Männer vielleicht dann doch manchmal ein bisschen schneller, unüberlegter in Anführungsstrichen und so auf lange Sicht tatsächlich Frauen die besseren Investorinnen sind. Und das ist natürlich auch ein super spannendes Thema. Und um da auf deine Frage auch nochmal zu antworten, tendenziell nicht immer, aber ist es ja auch so, wenn vielleicht eine Familie mal ins Spiel kommt, dass dann schon auch Frauen vielleicht für eine gewisse Zeit zu Hause bleiben. Wir wissen auch immer nicht, wie verläuft eine Schwangerschaft, also vielleicht muss ich auch vorher schon zu Hause bleiben. Wenn ich stillen möchte, ist es auch nicht, also es geht dann halt nicht anders. Ich bin dann halt die Person, die aufstehen muss, auch wenn der Mann noch so helfen will. Gewisse Themen bleiben an der Frau hängen, das ist nun mal so. Und das kann ja auch immer einen Einfluss auf das Einkommen haben. Ne? Und auch das ist dann wieder ein Thema.
Hat es. Es kann nicht nur, es hat.
Genau, es hat. Und was wichtig ist, weil viele haben, glaube ich, auf dem Schirm, ja, das hat vorübergehend einen Einfluss auf mein Einkommen. Aber viele haben nicht auf dem Schirm, das hat auch einen Einfluss auf meine Rente, auf meine gesetzliche Rente vor allem. Weil, ne, wenn ich halt weniger Einkommen habe, dann habe ich auch weniger, noch weniger Einzahlungen in die gesetzliche Rente. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist sowieso ein Fass ohne Boden. Aber wenn dann da auch noch weniger Zahlungen reinkommen, ist es ja noch ein viel größeres Problem. Und was ich ganz, ganz oft erlebe, ist gerade, wenn Frauen auch, also was ja total schön ist, wenn sie verheiratet sind und der Mann eben auch sagt, hey, ne, ich sorge dann vielleicht auch in der Zeit finanziell für uns. Das ist super. Viele vergessen aber, dass es wichtig ist, dass diese Sachen, die gemacht werden, die müssen auf den Namen der Frau laufen. Also es hilft halt nicht so richtig, wenn der Mann jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe hier irgendwie einen Sparbuch oder was auch immer und da zahle ich jetzt irgendwie 100 Euro ein und das kann die Frau dann benutzen. Das ist ihr Sparbuch in Anführungsstrichen, aber auf dem Sparbuch steht der Name des Mannes. Und das meine ich gar nicht mal nur darauf bezogen, wenn man sich mal trennt oder wenn man sich scheiden lässt, sondern es gibt ja auch Sachen, also der Mann kann auch versterben, wollen wir alle nicht hoffen. Und ich sage jetzt mal darauf bezogen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber noch schlimmer wäre, der Mann fällt ins Koma oder so, ne? Weil dann ist er erstmal nicht da, ist nicht ansprechbar, ist aber nicht tot. Das heißt, das Geld gehört dem Mann. Und ganz, ganz viele wissen nicht, dass das ist nicht so, nur weil man verheiratet ist, dass man dann als Frau sagen kann, ja, ich mach halt mal, sondern das muss irgendwo geschrieben sein. Ne? Also da müssen Patientenverfügungen geschrieben werden, da müssen wirklich Vollmachten unterschrieben werden, auch speziell für den Finanzbereich, sonst machst du da gar nichts. Und dann kannst du 30 Jahre verheiratet sein, da passiert überhaupt nichts. Und das ist was, was ganz, ganz viele nicht wissen. Es ist nicht nur für Frauen wichtig, es ist für Männer genauso wichtig. Es ist aber oftmals für Frauen wichtiger, weil eben oftmals Frauen die sind, die eine gewisse Zeit diese Einbußen haben. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, darüber spreche ich selbstverständlich mit den Frauen, aber ich hole auch die Männer dazu. Und in, ich würde sagen, 98% der Gespräche sagt der Mann, das macht total Sinn. Mhm. Und dann stellst du das um und es verändert sich ja gar nichts. Also er spart genau das Gleiche, aber halt nicht mehr auf seinen Namen, sondern auf den Namen der Frau. Und genauso übrigens auch bei Kindern. Ne, weil auch da, also auch da, wir wollen das alle nicht hoffen, ne, aber was denn, wenn den Eltern was passiert? Es ist auch ganz, ganz wichtig, zum Beispiel solche Verträge immer auf die Namen der Kinder zu machen, nicht auf die Namen der Eltern. Hat auch steuerliche Vorteile übrigens, ne, weil wir zahlen Steuern, auch ein bisschen mehr. Ne, wir haben Freibeträge und so weiter und so fort. Bei Kindern ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, weil die zahlen ja tendenziell erstmal keine Steuern. Also es hat viele, viele Vorteile. Und es herrscht ganz viel Unwissenheit. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ne? Man weiß viele Sachen nicht. Wenn man vielleicht auch keinen festen Ansprechpartner hat oder wie gesagt, sich vielleicht auch ein bisschen schämt, weil man denkt, ach Gott, ne, es gibt so viele Sachen und ich weiß das nicht und ich fühle mich irgendwie unwohl. Ich glaube, das ist so das größte Problem, was es gibt. Ne, weil wenn die Leute erstmal, also das erlebe ich, wie gesagt, in den Gesprächen mit mir total viel, ist es eigentlich immer so, ne, die gucken mich dann immer an mit so ganz großen Augen und sagen so, krass, das wusste ich überhaupt nicht, das ist ja total verrückt. Mir war gar nicht bewusst, mit wie wenig Geld ich schon sowas machen kann. Also ich dachte, ich brauche dafür jetzt irgendwie 200-300 €, aber das ist nicht so. Ne, und da habe ich noch nicht einmal über staatliche Förderung gesprochen, die kommen ja noch dazu.
Ne? Was gibt es denn da gerade für interessante Sachen?
Auch da, also es gibt so viele verschiedene Förderungen. Wenn ich da jetzt auch drauf eingehen würde, dann würden wir wahrscheinlich übermorgen noch sprechen. Und auch das ist individuell, aber Botschaft soll vielleicht sein, gerade wenn man eben auch eine junge Familie ist, gerade wenn Kinder da sind, dann gibt es ganz, ganz viele staatliche Förderungen. Auch da ist mir wichtig, nicht jede macht Sinn. Ne? Also es macht auch nicht Sinn, auf Teufel komm raus, jetzt jede Förderung mitzunehmen, weil auch da logischerweise sind auch Bedingungen dran geknüpft. Aber es macht natürlich Sinn, über die Situation zu sprechen mit jemandem, der sich da auskennt, der dann eben danach sagen kann, hey, pass auf, diese drei Förderungen rein theoretisch könntest du bekommen. Ne, das macht den und den Sinn oder das hat den und den Vorteil für dich. Und dass man dann gemeinsam überlegt, okay, dann mache ich das. Und vor allem auch das wichtige Botschaft, dass dir jemand hilft bei der Beantragung. Ne, weil ich glaube, das ist uns auch allen klar. Also ich mache da immer dieses Beispiel bei einer Steuererklärung von unser eins. Ne, wenn wir eine Nachzahlung machen müssen, dann haben wir in einem Tag den Zettel im Briefkasten und wehe, wir haben nicht nach einer Woche bezahlt, dann gibt es eine Mahnung. Aber ich glaube, wir haben alle noch nie erlebt, dass wir irgendwie einen Brief im Briefkasten hatten, wo dann irgendwie der deutsche Staat geschrieben hat, hallo, übrigens, es gibt die neue Förderung.
Leider nicht.
Du musst nur hier unterschreiben und dann kriegst du die 100 €. Ja. Sondern da ist es dann auf einmal bürokratisch ganz schön aufwendig und ich muss überhaupt erstmal wissen, was gibt's überhaupt. Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann kommt der nächste Schritt, nämlich wie beantrage ich das? Und wehe, ich habe da einen Fehler gemacht, einen formalen, dann kriegst du nämlich gar nichts. Und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alleine schon aufgrund des Zeitaufwands macht es natürlich da total Sinn, einfach mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Das würde ich sowieso immer empfehlen und einfach zu sagen, pass auf, setz dich mit jemandem zusammen, der das gelernt hat, der das jeden Tag macht. Das ist für den einfach Alltagsgeschäft. Der kann schauen, was gibt es für Förderung und kann dir dann eben vor allem auch bei der Beantragung helfen. Man spart sich Zeit, man spart sich Mühe, ne? Und es funktioniert dann natürlich auch am Ende und du kriegst dann auch die Förderung, ne? Und hast dann nicht irgendwelche Abzüge, weil du einfach... Ne, und auch da, das ist ja nicht, weil die Menschen zu blöd sind oder so, sondern der deutsche Staat, sage ich mal in Anführungsstrichen, will das natürlich auch nicht mal so eben rausgeben, sondern sagt, naja, ein gewisser Aufwand soll jetzt derjenige schon auch machen. Haben wir auch alle bei den Corona-Prämien und so ja erlebt.
Ja.
Ne?
Ja. Wahres, viel Wahres dran, was du sagst. Wenn jetzt jemand denkt, Mensch, die Giovanna, die ist mir total sympathisch, da habe ich jetzt nochmal eine individuelle Frage. Wir packen natürlich alle Infos in die Shownotes, ist klar, aber könnte man auch mit dir zum Beispiel online sich mal treffen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite ja vor allem auch mit vielen jungen Frauen zusammen. Ich komme selber aus dem Sport. Ich habe viele Sportlerinnen auch, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen mache ich das auf jeden Fall auch so. Treffe mich super gerne auch mit den Leuten natürlich persönlich, aber ich mache das auch alles online. Und für mich ist immer total wichtig, weil Finanzen ist eigentlich ja so, ja, also aus meiner Sicht, ich meine, ich habe das zu meinem Beruf gemacht, aber es ist ja schon auch das Thema, worum sich irgendwie auch alles andere am langen Ende dreht. Also ich hatte vorhin das Thema Gesundheit angesprochen. Das ist natürlich ein totaler Angelpunkt. Also ich muss gesund sein, sonst bringt mir alles nichts. Aber dann folgt aus meiner Sicht schon auch das Thema Finanzen, ne? Weil um auch gesunde Beziehungen zu führen, um irgendwie auch gut im Job zu sein, also ich brauche ja so eine gewisse finanzielle Sicherheit, um einfach zu wissen, okay, ich kann mein Leben eben auch so leben, wie ich es leben möchte. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es essentiell wichtig, in dem Bereich mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man auf der einen Seite natürlich sagt, hey, fachlich, ich nehme dir das ab und du hast eine Expertise, weil du einen gewissen Zeitraum das eben schon machst. Aber ich bin jetzt auch davon überzeugt, dass ich sage, hey, du musst auch persönlich mit dieser Person irgendwie auf einer Wellenlänge sein, ne? Du musst irgendwie das Gefühl haben, ich kann mich mit der unterhalten, ich vertraue der Person, ich vertraue der ja meine Finanzen an, die Finanzen von mir selber, die Finanzen meiner Familie, die Finanzen meines Kindes. Das ist ja, also mehr Vertrauen geht ja gar nicht. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich immer sage, wir setzen uns einfach mal ganz unverbindlich zusammen, damit sowohl du als aber auch ich, ne, dass wir herausfinden, hey, sind wir auf einer Wellenlänge? Ne? Also haben wir eine gute Ebene? Kannst du dich mit mir identifizieren und mit dem, wie ich arbeite? Kann ich mich auch mit dir als Person identifizieren? Müssen keine besten Freunde werden, ne? Aber ich glaube, du weißt, wie ich das meine.
Ja.
Und genau, so ein unverbindliches Gespräch mache ich eigentlich fast ausschließlich online. Ne? Einfach, weil es auch am einfachsten
ja.
ist. Genau, und dann setzt man sich einfach digital zusammen, schaut mal. 20, 30 Minuten, lernt sich mal kennen. Ich stelle vor allem da auch vor, wie ich arbeite, frage so ein bisschen, ja, wie so die Situation ist. Und dann danach entscheiden wir ganz unverbindlich, hey, sollen wir die weiteren Schritte gehen? Sollen wir mal uns deine Situation individuell angucken und die Situation deiner Familie? Oder machen wir jetzt an der Stelle vielleicht auch einfach einen Cut, weil, aus welchen Gründen auch immer, ne? Und dann sage ich auch immer ganz offen und ehrlich, alles ist gut. Ne? Ich kann auch an viele, also manchmal ist es auch so, also das habe ich auch schon getan, dass ich gesagt habe, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, du würdest zu einem Kollegen von mir besser passen. Ne? Also aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Keine Ahnung, ich habe einen Kollegen, der hat mal ganz gut Fußball gespielt. Und ich hatte dann halt einen Fußballer vor mir sitzen, ne? Mit dem ich irgendwie auch nicht so richtig eine Ebene gefunden habe. Gar nicht böse gemeint, aber wo ich auch gesagt habe, ich habe jetzt das Gefühl, dass ihr wahrscheinlich besser matchen würdet. Und genau so war es. Ne? Und alles ist gut. Und genauso hat ja auch mein Kollege dann vielleicht mal eine Kundin, ne, die Leichtathletik gemacht hat, wo es ja total sinnvoll ist, dass man dann sagt, hey, vielleicht passt du besser zu der Person. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, wie gesagt, aus meiner Sicht, klar, fachlich muss das alles passen. Aber ich glaube, diese persönliche Komponente ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja, damit man auch offen fragen kann und nicht hinterm Berg hält, weil man irgendwie denkt, man stellt eine blöde Frage, sondern man will ja am besten natürlich ein total offenes Verhältnis haben, sagen, pass auf, das sind meine Vorstellungen, sag mir, ist das realistisch oder nicht, was würdest du mir raten, lass uns das zusammen machen. Ne?
Genau, und es ist ja auch manchmal so, also ich meine, klar, man stellt sich das alles immer so vor, dass jemand zu mir kommt und sagt, so ist die Situation, dann stelle ich was vor und dann sagen die, ach ja, super, das hört sich ja toll an und alles ist gut,
ja.
Aber die Realität ist natürlich auch, dass ich vielleicht auch manchmal sage, ey, also du hast mir jetzt gesagt, das ist dein Ziel, ich mache jetzt mal wieder das Beispiel Führerschein in den und den Jahren so und dann, also eigentlich ist es ja einfach, ne? Ich kann schauen, okay, was kostet so ein Führerschein jetzt gerade, wie lange habe ich noch Zeit, so und dann ist es Mathe, ne? Also ich rechne das runter, das musst du halt zur Seite legen, so und wenn die Menschen mich dann manchmal angucken mit so großen Augen und sagen, ja, wo soll ich denn das Geld hernehmen, dann sage ich halt auch, also dann bin ich vielleicht auch mal ungemütlich, aber das ist ja auch mein Job, ne? Also ich meine, ich bin am langen Ende die Person, die eben diese Empfehlung ausspricht, damit die Menschen ihre Wünsche und Ziele erreichen. Aber es ist nicht immer so, dass sie dafür auch schon bereit sind. Und das ist auch total okay. Aber ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, dass keiner irgendwie das Gefühl hat, hey, ich will dich jetzt in irgendeine Richtung drängen. Oder auch die andere Person sich denkt, oh, es ist mir jetzt irgendwie unangenehm zu sagen, ich will halt nicht 150 Euro sparen. Sondern dass man da wirklich auch eine offene Ebene hat und nicht sagt, ey, alles cool, wir können auch mit 50 Euro anfangen, aber dir muss halt bewusst sein, dann wird es nichts mit 18. Mhm. Weil, nochmal, ich kann dir das hochrechnen und selbst mit einer Rendite von weiß ich nicht wie viel Prozent, haben wir diesen Betrag nicht. Mhm. Und tendenziell haben wir auch noch eine Inflation. Also wahrscheinlich ist der Führerschein ja auch in 10 Jahren vielleicht ein bisschen teurer. Und ich glaube, dafür brauchst du Offenheit, beidseitige Offenheit. Ne? Und diese halt zu erzeugen, glaube ich, also das ist immer so was, was ich mir denke, dann nehme ich mir lieber mal vorher, bevor ich über die individuellen Themen spreche, nehme ich mir mal eine halbe Stunde, um einfach erstmal allgemein zu sprechen. Ne? Und ich glaube, dann merkt man, Bauchgefühl technisch passt oder passt nicht.
Liebe Giovanna, vielen, vielen Dank für die vielen guten Sachen. Also ich habe sehr viel wieder gelernt und ich glaube, ihr auch. Zeit ist sehr wichtig, lieber jetzt als morgen wahrscheinlich. Und sich nochmal Gedanken machen, tatsächlich, wofür man sparen will, finde ich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Schade irgendwie, wir hätten auch ein paar Jahre vorher sprechen können. Aber man macht immer das zu dem Zeitpunkt, wie man das so für richtig findet, empfindet und wie man natürlich auch beraten wird, ne? Oder sich auch beraten lässt.
Ja.
Und deswegen viele gute Inputs, vielleicht bringen sie euch auf eine Idee und ihr habt denkt gerade, Mist, okay, da müssen wir nochmal drüber nachdenken oder das wäre doch mal schön, sich das abzuschließen. Dann holt euch Beratung und alle Infos, Giovanna, findet ihr in den Shownotes, habe ich gerade schon gesagt, aber das gilt auf jeden Fall auch jetzt. Danke dir für die guten Sachen. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Weiterempfehlung oder über einen netten Kommentar oder über ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch, wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet oder irgendein wichtiges Thema hat, was Eltern interessieren könnte oder wichtig für Eltern sein könnte, dann bitte meldet euch auf Insta oder unter www.nicolenötzel.de. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, ihr Eltern, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald. Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.